Also wie ich Geschäftsführerin geworden bin für diesen Untertagebergbau in Italien. Ich war da verantwortlich für in Summe 150 Mitarbeiter und gut, die zwei Drittel davon waren im Untertagebergbau tätig. Und für mich war es eine große Herausforderung zu wissen, jeden Tag gehen Leute unter Tage und man kann eigentlich nicht garantieren, dass sie gesund wieder rauskommen. Und das war für mich ein Punkt, wo ich gesagt habe, werde ich damit fertig? Kann ich damit umgehen? Wie sehr stresst mich das? Weil mir ist halt einfach die Sicherheit und Gesundheit der Leute, für die ich verantwortlich bin, sehr, sehr wichtig.
Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge mit Michaela Wurm. Hallo Michaela.
Servus Christiane, grüß dich.
Ich freue mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir ein bisschen zu plaudern. Wir haben ja schon ein Vorgespräch geführt und eben schon ein bisschen geplaudert, woher du kommst, was du machst. Aber unsere Hörer kennen das natürlich noch nicht. Und darum habe ich mir gedacht, vielleicht einmal, dass du mal einfach einmal erzählst, woher kommst du und was machst du?
Ja, sehr gerne. Also ich bin geboren in Wien, habe dann mich relativ bald nach meiner Schule entschieden, ich gehe auf die Montanuniversität in Leoben. Und habe dort Geologie studiert, angewandte Geowissenschaften. Und habe dann nach 10 Semestern ja die große weite Welt aufgesucht und bin dann in einem internationalen Bergbaukonzern untergekommen und habe halt Stationen gehabt wie eben Australien, Italien, USA und Frankreich. Und habe halt dort so meine ersten ja Erfahrungen gesammelt von einem, ja, wie soll ich sagen, von einer jungen Geologin in einem Tagebau bis dann hin zu einem Geschäftsführer in Italien für einen Untertagebergbau. Ja, und dann hat sich halt das Leben ein bisschen gewandelt und ich bin in die Unternehmensstrategie gegangen in der Boston Consulting Group und bin dann auch auf Umwegen, wo ich heute bin, zur Mondi gekommen als Projektmanager. Ja, und dann plötzlich finde ich mich heute wieder als Group Head of Digital Excellence, sprich mittendrin in der Digitalisierung.
Du Michaela, das klingt jetzt so bilderbuchmäßig, ja. Du hast die Schule gemacht, dann hast du Geologie studiert. Wie kommt man drauf, Geologie zu studieren?
Ja, das ist, meine Eltern haben Haus gebaut in einem ehemaligen renaturierten Schotterwerk. Und da hat es in den 70er Jahren wurden da die Gründe parzelliert. Und wurde dann Haus gebaut und mitten unter Steinen, in Steinen bin ich aufgewachsen und habe einmal geschaut, ja, wie schaut der Stein innen aus? Schreibt er? Hat er irgendeine spezielle Farbe? Glitzert er? Ja, und das, was man in der Kindheit, womit man am meisten konfrontiert wird, ja, damit in die Richtung bin ich dann gegangen und
Und das hat die begeistert.
das hat mich voll begeistert. Da hat es früher gegeben, diese Matura was nun messen. Und da hat damals die Uni Wien Geophysik was ausgestellt und da hat es geheißen, ah, na, das ist nichts für junge Frauen. Schau dich um was anderes um. Und dann daneben war so ein Stand von der Montanuni Leoben mit zwei jungen Geologinnen, die gesagt haben, ja, schau dir das an, das ist klasse, komm in die Steiermark. Ja, und da bin ich dann gelandet.
Du, und wie damals gesagt, das ist nichts für Frauen, was hast du dabei gedacht?
Damals habe ich mir nichts dabei gedacht. Ich
Dachte,
dachte,
ja,
ja,
das ist halt so, oder?
ja, das ist halt so. Wenn es meinen, dann lasse ich es halt und schaue mich um was anderes um. Und bin zum Glück nicht viel weiter gegangen als 2, 3 Standeln weiter und bin dann doch dem, ja, was mich interessiert hat, bei dem geblieben.
Schön. Michaela, wir haben ja doch irgendwie von unserem Gespräch davor, für mich hat das sehr beeindruckt, sozusagen zu deiner Arbeit im Bergwerk, also vielleicht du selber nicht, aber deine Leute, ja. Du hast gesagt, der große Unterschied für die ist jetzt musst du keine Angst mehr haben, dass deine Leute wieder gut zurückkommen. Das ist ja eine sehr, sehr verantwortungsvolle Rolle und jetzt in die IT zu landen. Vielleicht diesen Sprung, ja, der ist, glaube ich, also ich habe den sehr, sehr spannend gefunden. Vielleicht könnten wir da nochmal ein bisschen drauf eingehen.
Ja, sehr gern. Also wie ich Geschäftsführerin geworden bin für diesen Untertagebergbau in Italien, ich war da verantwortlich für in Summe 150 Mitarbeiter und gut, die zwei Drittel davon waren im Untertagebergbau tätig. Und für mich war es eine große Herausforderung zu wissen, jeden Tag gehen Leute unter Tage und man kann eigentlich nicht garantieren, dass sie gesund wieder rauskommen. Und das war für mich ein Punkt, wo ich gesagt habe, werde ich damit fertig? Kann ich damit umgehen? Wie sehr stresst mich das? Weil mir ist halt einfach die Sicherheit und Gesundheit der Leute, für die ich verantwortlich bin, sehr, sehr wichtig. und habe dann aber auch für mich den Schluss gezogen, das ist nicht das Richtige für mich und bin dann eben ins Projektmanagement und jetzt eben in dieses Digital Excellence Team gewandelt, wo ich sagen kann, jetzt habe ich junge Leute unter mir und die kann ich jetzt fördern und formen und denen eine Plattform bringen und muss aber keine Angst haben, dass sie sich verletzen. Und man hat halt ein besseres Gefühl der Kontrolle, sage ich mal, dass sie wieder gesund heimkommen.
Das ist ein guter Ansatz. Sag mal, wenn du jetzt sagst, in dieser Digitalisierung, was ist denn der große Unterschied von deinem Job davor, jetzt in der Digitalisierung zu landen? Ich habe mit sehr vielen Frauen ja Interviews geführt, die so Quereinsteigerinnen oder komplett andere Dinge gemacht haben und irgendwann in der Digitalisierung gelandet sind. Ich glaube, wo wir alle irgendwann einmal landen. Darum ganz ein wichtiger Punkt für die Ausbildung von den Themen her, besonders auch junge Frauen wirklich zu unterstützen, ja, und nicht sagen, na, das ist nichts für die, das mattet und so, das geht nicht. Ja. Also, wo ist denn dieser Sprung oder dieser große Unterschied für dich?
Also für mich persönlich, wie ich dieses Team übernommen habe, war das allererste, meinem Team zu sagen, die Experten seid ihr. Ich bin ein absoluter Anfänger, was das Thema Digitalisierung angeht. Ich komme nicht aus dieser Branche oder aus dieser Welt, aber ich bin offen, jeden Tag neu von euch zu lernen. Und ich glaube, das war der erste wichtige Türöffner, um eine gute Vertrauensbasis, ja, ich sage mal, zu schaffen. Und dann muss man einfach offen sein, offen für diese Veränderungen, die diese Digitalisierung mit sich bringen. Und man muss neugierig sein und man muss den Leuten vertrauen, weil sie bringen nun einmal Neuerungen mit sich. Das ist alles, wie es heißt so schön, Change Management. Und man muss ein Ambassador sein. Wie heißt das? Ein Botschafter für Veränderungen. Ansonsten kommt man nicht weit. Und ich glaube, das war zuerst die große Hürde für mich zu sagen, werde ich überhaupt akzeptiert als Nicht-Experte in so einem Team? Aber ich glaube, wenn man wirklich ehrlich damit umgeht, was kann ich an den Tisch bringen? Was bringt sie an den Tisch? Und wie können wir uns gemeinsam weiterentwickeln? Dann muss man wirklich nicht der Experte sein. Dafür hat man ja sein Team und ich habe ein großartiges Team von 15 Leuten.
Ich meine, das ist gar nicht so leicht, sage ich mal, wenn man in die Digitalisierung einsteigt und ich glaube, das schreckt da sehr viele ab, ja, weil sie sagen, sie haben irgendwie nicht die Expertise, sie waren nicht auf der TU oder haben irgendwie eine technische Ausbildung in dem Sinne und wäre ich da respektiert. Das heißt, es ist dir nie passiert, dass jemand dir sehr kritisch gegenübergestanden ist und du hast es mit deiner Offenheit und Transparenz gelöst? Kritische Blicke, oder?
Ich glaube schon, dass es genug kritische Blicke gegeben hat, aber die muss man einfach ignorieren und zu sich selber stehen und sagen, ich weiß, was ich kann und ich weiß, was ich nicht kann und mit dem ganz offen umgehen und sich nicht verschließen, weil bei jedem Gespräch schnappt man wieder ein bisschen was auf und der Horizont erweitert sich wieder ein wenig. Man darf davor keine Angst haben, weil man kann nicht in allem und jedem Experte sein. Da würde man ein Leben lang nur mehr auf der Uni sitzen. Und ich glaube, man braucht dazu ein gewisses Selbstbewusstsein, was sich, ich hoffe, für jeden auch so mit zunehmender Zeit ja auch aufbaut. Und dann einfach sagen, du, das ist mir neu, erklär es mir mal, damit ich es auch verstehe. Und dann gehen wir den nächsten Schritt gemeinsam. Also offen, Transparenz, damit bin ich bisher am besten gefahren als absoluter Nicht-Experte.
Schön, du sagst, du leitest es und bist für die Digitalisierung von einem sehr großen Unternehmen verantwortlich. Ich bin der absolute Nicht-Experte. Ja. Auch mutig, ja. Also ich finde es als sehr, sehr mutig, diese Aussage. Wenn du nur mal so vielleicht ein bisschen zurückgehen, weil es ist schon so, dass ich habe mit sehr vielen jungen Frauen auch gesprochen, ja, die so in der Ausbildung sind oder gerade überlegen, in welche Richtung gehe. Dieser Quereinstieg, dieser Sprung, sage ich jetzt einmal von deiner Seite her nochmal, warum hat die das Thema Digitalisierung angesprochen? Hast du gesagt, ich probiere es jetzt einfach oder ich springe da jetzt einfach rüber oder wie kommt man dann drauf?
Erstens einmal ist es die Herausforderung, etwas Neues zu lernen und in einem großen Konzern vielleicht etwas Neues zu bewirken. Diese typische digitale Transformation, da ein Teil davon zu sein, das hat mich interessiert.
Digitale Transformation, das ist so für uns so schon ganz ein normaler Begriff. Ja. Wenn ich das jetzt meiner Mama erkläre oder vielleicht anderen Menschen, die nicht direkt damit was zu tun haben, was bedeutet das, diese digitale Transformation?
Also ich glaube, es gibt da keine Globaldefinition davon. Das muss jeder für sich selber ich sage mal, zusammenstellen, was das ist. Für mich bedeutet digitale Transformation, das geht in zwei Richtungen. Das eine ist das sogenannte Mindset Change, dass ich mich traue, mit digitalen Medien zu arbeiten. Egal, ob in der Produktion, im täglichen Leben, sei es das iPhone, sei es diese virtuellen Gläser oder über Barcodes und Videos und was auch immer. Das ist mal dieser Mindset-Change, dass ich es zulasse. Und das Zweite ist natürlich dieses agile Arbeiten, wie es heute überall auch sehr stark betrieben wird, zu denken in Scrums und Sprints und all diese neuen Themen voranzutreiben. Diese Veränderung, eben neue Technologien, neues Mindset, aber eben auch diese neuen Bereiche wie Data Science, aus Daten Geld zu machen, die ganzen Datenfriedhöfe aufzuarbeiten, neue Insights zu generieren. Ich meine, das ist spannend. Wir sitzen auf einem riesigen Asset, sprich auf unseren Daten und wissen ja gar nicht, welche Informationen wir daraus ziehen können, aus denen wir vielleicht weiterhin, ob monetären oder intellektuellen Profit, wir schlagen könnten. Und das ist einfach ganz, das hat mich gereizt, so in diesem Quereinstieg.
Ja, da haben auch viele Leute Sorge, gell? Also es macht da vielen Leuten, glaube ich, Angst, gell, das Thema.
Na, auf jeden Fall. Ich meine, stell dir vor, wenn ein Data Scientist, also das sind bei uns unsere Experten, zu einer Produktionsanlage hingeht und sagt, du pass auf, ich programmiere dir da jetzt so eine Blackbox und dann wird deine Maschine schneller und effizienter. Und du sprichst aber mit einem Mitarbeiter, der an der Maschine seit 20 Jahren sein Bestes tut und dann kommt einer und sagt, ich mach's besser. Was ist die Akzeptanz? Und das ist diese Transformation, das ist der Change. Denn man kann nicht nur sagen, ihr kriegt jetzt alles digital. Ich muss auch mit den Mitarbeitern unten im Betrieb anfangen, um zu sagen, Leute, seid ihr ready? Seid ihr bereit? Wollt ihr das machen? Wie können wir euch unterstützen, da gemeinsam entlang zu gehen? Weil ansonsten ist es so, wie wenn ich meiner Oma ein iPad kaufen würde und sie steht davor und weiß nicht, was sie machen soll. Mhm. Und sie vertraut dem Zeug nicht, weil, Gott, das ist Teufelszeug. Ja.
Wir haben ja bei uns im Unternehmen einige Wirtschaftspsychologinnen, die diesen Change-Prozess ja begleiten, also wirklich proaktiv und auf die Bedürfnisse eingehen und mal überhaupt verstehen und diese Veränderungen, die ja momentan permanent gegeben sind, ja irgendwie, dass man wirklich jemand an der Hand nimmt und mit dem die Reise geht. Was diese Veränderung, diese digitale Transformation unter anderem bedeutet, ist ja also nicht nur digital, ja, sondern es geht auch um Menschen, ja, vor allen Dingen. Und du hast mir das letzte Mal so schön erzählt, wie ihr Projekte macht, also dass ihr sehr stark eben die Bedürfnisse abfragt. Und vielleicht kannst du uns einmal ein bisschen ein Beispiel geben, weil ich glaube, viele wissen vielleicht noch gar nicht so, was bedeutet agil und Scrum und Sprints. Ja, also wie schaut so ein Projekt aus, um wirklich einen Mehrwert zu bringen? Also es geht ja um das, dass man ja digitale Transformation nicht macht um einer selbst willen, sondern wirklich um Dinge zu verbessern, zu verändern, Mehrwert zu schaffen. Wie schaut so ein Projekt zum Beispiel aus?
Am Anfang steht natürlich immer die Problemstellung, wo gibt es eine Herausforderung in einem Prozess. Gehen wir jetzt her zu einem Produktionsprozess und es ist so, dass man zu viele Stillstandszeiten hat oder dass die Qualität von einem Produkt eben nicht zum richtigen Zeitpunkt bekannt ist. Das heißt, man braucht eine wirkliche Problemdefinition und man muss dann mit den Mitarbeitern an der Maschine natürlich sprechen, um zu sagen, wie kann ich dir dein Leben erleichtern? Wie kannst du früher agieren? Und das ist so dieses Persona-Denken, um sich eben in diese Position hineinzuversetzen. Und dem angepasst werden dann digitale Produkte etabliert, entwickelt, die genau dieses Problem schließen sollen, um dem Mitarbeiter wirklich einen Mehrwert an die Hand zu geben. Natürlich im Endeffekt sollen dann immer auch noch ein paar Euro Einsparungen herausschauen, aufgrund von weniger Abfall, bessere Performance und so weiter. Aber schlussendlich muss man es mit der Person entwickeln, die es dann auch anwenden soll. Und das ist einmal im Start eines Projektes oder bei der Projektdefinition ganz, ganz wichtig. Das heißt, wir brauchen schon sehr viele Leute, die gut am Computer sind, aber die müssen genauso gut in der Kommunikation sein, weil ansonsten funktioniert das halt leider auch nicht.
Ja, das ist eine ganz schöne, soll ich sagen, Herausforderung, ja, beiden Welten zu entsprechen, ja, also nicht nur technisch gut zu sein, sondern nur sehr starke Kommunikationsskills zu haben.
Absolut, aber es ist natürlich auch so, dass wenn man die Kommunikationsskills noch nicht hat, ich glaube, die kann man auch lernen. So dieses schöne On-the-Job-Learning, wie es in vielen Großkonzernen ja auch gibt. Und wenn man ein gutes Team hat, wo man gemeinsam diesen Weg gehen kann, und bei uns sind es immer so 2, 3 Leute, die an einem Projekt arbeiten, die entwickeln sich gemeinsam wunderschön in neue Sphären. Und das ist einfach sehr schön zu sehen. Also die kommen aus der Universität und ich sage jetzt mal so richtig mit der dicken Brille vor dem Computer, so wie man dieses Stereotyp hat. Und wenn man sie dann aber mal hinaus lässt und ihnen diese Möglichkeit gibt, die entfalten sich so toll. Da braucht sich, glaube ich, keiner verstecken. Selbst der schüchternste Data Scientist wird irgendwann einmal ein bisschen plaudern können. Und denen macht es dann auch richtig Spaß.
Schwenken wir mal kurz auf das Frauenthema, ja. Also unser Buch heißt ja IT Girls, wie Frauen die digitale Welt prägen, ja. Also mir geht es um diesen Mehrwert, also nicht nur, weil wir Frau sind, sondern weil wir echt was drauf haben, ja. Wenn du jetzt sagst, merkst du irgendwie aus deiner Rolle heraus in der Technologie, weil wir sind immer noch unterrepräsentiert, sage ich jetzt einmal. Gibt es da irgendwelche Tipps, die du uns geben kannst, wo du sagst, oder sagst, für mich war das nie ein Thema, ob ich Frau bin oder, also ich habe damit überhaupt keine.
Also ich muss wirklich gestehen, für mich war das nie ein Thema. Dadurch, dass ich glaube, auf der Montanuniversität gelernt habe, wo ja schon sehr, sehr starker, ich sage mal, Männeranteil besteht. Also ich meine, in meiner Studienrichtung zu meinem Beginn waren es 2 Mädels, also sehr, sehr wenig.
Von wie viel?
Ich glaube, von 80, von 80 Anfängern.
Von 80 Anfängern, 2 Frauen?
Ja. Okay. Und dann halt gleich in die Bergbauindustrie hinein, wo du normalerweise leider Frauen hauptsächlich in den administrativen Jobs findest, war dann der große Schritt nach Australien, wo der Frauenanteil riesengroß ist, die dann in diesen großen Dumptrucks fahren, in diesen 200 Tonner, in den großen Bergbauen und eigentlich einen besseren Ruf haben als ihre männlichen Kollegen.
Ich hatte warum, dann, warum? Warum?
Naja, sie fahren vorsichtiger, vorausschauender und dadurch brauchen diese großen Trucks weniger Instandhaltung, weniger Benzin- oder Dieselverbrauch und einfach eine bessere Gesamtperformance in der Hinsicht. Ja, ja, das waren, also ich habe für Rio Tinto gearbeitet und das waren Vorreiter für weibliches Personal in ihren Bergbauen und das war bewiesen, wirklich mit Zahlen, Daten, Fakten. Und ich hatte dort eine ganz starke Führungspersönlichkeit als Vice President, von der ich sehr viel gelernt habe. Und aber das Frauen-Männer-Thema, auch wie ich wieder nach Österreich zurückgekommen bin, war nie so präsent wie, ehrlich gesagt, in den letzten 5 Jahren, wo man mehr und mehr über Diversity und Inclusion hört und wo dieses Thema jetzt hochgebracht wird. Davor war das für mich eigentlich gar nie so präsent. Aber ich muss sagen, vielleicht bin ich auch gar nicht repräsentativ in der Hinsicht. Also jede Frau hat so ihre eigenen Erfahrungen. Ich für mich persönlich habe keine schlechten Erfahrungen bis jetzt gemacht. Gott sei Dank.
Und umso, ja, eh nicht. Na, muss ja nicht sein. Ja, ist ja umso besser, ja, dass schon normal ist. Ja. Aber ich glaube, wahrscheinlich hast du schon eine ganz andere Erlebnisse, wenn 2 Frauen in einem Studiengang mit 80 irgendwie, also ich glaube, du bist ja gewohnt, ja, damit umzugehen, oder? Du kennst ja die Männerwelt gut, ja. Kannst
richtig.
Du gut behaupten.
Genau, ja. Genau. Und man weiß, wie man mit ihnen umgehen kann. Man weiß, wann man auch ein bisschen, wie sagt man so schön, frech sein darf, man muss halt dann auf einer anderen Art und Weise sich zur Wehr setzen, wäre ein bisschen zu stark formuliert, aber einfach, damit das Ganze
behaupten.
Ja, behaupten, richtig. Und das glaube ich, lernt man, je nachdem, in welcher Industrie man auch startet. Aber ansonsten, klar, meiner Meinung nach, man muss sich als Frau vor nichts verstecken und man darf sich genauso behaupten wie die männlichen Kollegen. Und man darf auch mal einen launischen Tag haben, das ist auch komplett egal. Also von daher ist das ganz, ganz okay.
Für dich schön, auf alle Fälle, sage ich jetzt einmal irgendwie, so wie du die behauptest und deine Frau stehst. Wir haben, ich habe ganz am Ende von dem Buch, habe ich ja versucht, nach diesen 18 Interviews, also so meine Learnings draus zu ziehen und so, oder Empfehlungen, ne, sage ich jetzt einmal. Also was ich irre viel gelernt, also ich lerne ja bei jedem Interview, bei jedem Gespräch wieder was Neues und wird die Dinge gelöst. Und was bedeutet das, also als Geologin in die Digitalisierung zu gehen? Ja, also das finde ich schon einmal spannend, diesen Jump und diesen Weg. Sehr stark dieses People-Minded. Michaela, deine internationale Erfahrung, die du mitbringst, ja, du hast in sehr vielen unterschiedlichen Ländern gelebt, ja, und ich denke mal, gerade junge Menschen finden es irre spannend, einmal im Ausland zu arbeiten, woanders zu leben. Was hat dir das gezeigt? Also, du hast jetzt das Beispiel gebracht von Australien, was ich irre spannend finde, ja, das haben wir das letzte Mal gar nicht besprochen. Gibt's noch andere Länder, wo du sagst, das war für mich echt so, was weiß ich, bereichernd, also wirklich augenöffnend, wie anders das ist als in Europa oder in Österreich?
Australien, wie gesagt, ist eine ganz andere Welt. Ich war auch ein paar Jahre in Italien. Ich glaube, dort bin ich zu dem emotionalen Menschen geworden, der ich heute bin. Also die Italiener haben mir gezeigt, was Emotionen sind und dass man die auch zeigen darf und dass wir alle eine große Familie sind, die am liebsten gemeinsam am Tisch bei gutem Essen und gutem Trinken sitzen. Also Italien hat mich auch sehr, sehr stark geprägt. Ich war in Frankreich und auch in den Staaten. Da muss ich sagen, ich bin nicht unbedingt so ein Fan von Frankreich, sage ich jetzt ganz offen und ehrlich. In Frankreich, ja, auch ganz liebe Leute, aber sehr, sehr patriotisch. Also ich kann mich da erinnern, da habe ich einmal eine Person zutiefst beleidigt, weil ich an einem Feiertag nicht, das war damals Carcassonne, das ist in der Nähe von Toulouse, und ist auch so eine wunderschöne Sehenswürdigkeit. Und weil ich halt hier die Historien mir nicht angeschaut habe, sondern ich bin lieber ans Meer gefahren. Und ein französischer Kollege war dann zutiefst betroffen, warum ich mir denn nicht die französische Hochkultur zu Gemüte führe. Nein, da gehe ich lieber an den Strand. Also das ist ja auch wiederum ganz, ganz anders. Ich glaube, jeder muss auch hier seine Erfahrungen machen und sich das einfach einmal probieren. Einfach einmal von zu Hause weg und ins kalte Wasser springen und schwimmen. Und es wird keiner untergehen. Also das geht so schnell in der heutigen Zeit, wachsen die Leute so schnell zusammen und halten auch zusammen. Und ich glaube, das darf man sich auch erlauben und würde jeden ans Herz legen, einmal ins Ausland zu gehen und das zu probieren.
Und ja, auch ich glaube, man lernt einfach, gell? Also unterschiedliche Kulturen mit Respekt, Akzeptanz, ja, dass Dinge anders ablaufen können, nicht so wie man es gewohnt ist, ja, diese Offenheit. Ja.
Und auch wenn es vielleicht währenddessen sich anfühlt, mei, hab Heimweh und ich mag nimmer und ich vermisse dieses und jenes und sonstiges. Jetzt, wo ich zurückdenke, so 15 Jahre danach, schön war's. Und ich vermisse jeden Tag und ich habe jeden Tag genossen und ich würde es auf jeden Fall wieder machen.
Schön. Aber jetzt bleib schon mal ein bisschen da, oder?
Genau, ja. Jetzt bleib ich ein bisschen da.
genau. Michaela, zu den Empfehlungen, sag ich mal, ich habe da so 10 Punkte irgendwie mal so zusammengefasst am Ende von dem Buch, also so meine wichtigsten Learnings, ja. Und die sind gar nicht so, wie soll ich denn sagen, so ganz besonders, dass man denkt, boah, diese Mega-Erkenntnisse. Aber trotzdem hat jeder sehr fundiert und auch von den Gesprächen ja immer sehr inspirierend und unterstrichen, ja, so underlined, ja. Dieses mutig, das hast du mal auf alle Fälle gelebt und dieses auch, über das habe ich sehr oft diskutiert, über das, dass man die Chancen annutzt, ja, dass man manchmal dem sagt, okay, ich probiere das jetzt, ich traue mir, das, was du jetzt gesagt hast, ich springe ins kalte Wasser, ja, und was auch noch interessant war, und das würde ich gerne noch vielleicht kurz mit dir erörtern, alle Frauen, mit denen ich Gespräche geführt habe, die Interviews gemacht habe, alle arbeiten wirklich sehr, sehr hart, also geschenkt wird da nichts, ja. Ich habe mit keiner bislang das Thema Work-Lifetime-Balance war nie bei irgendjemandem ein Thema, sondern dieser Freude und Spaß an der Arbeit und das nicht, ach, ich muss so viel arbeiten, sondern eher, weil es inspiriert mich, es gibt mir Kraft, ja. Kannst du vielleicht da ein bisschen was dazu sagen, weil ich erlebe dich auch als harte Arbeiterin sozusagen.
Ja, also ich muss sagen, meine Work-Life-Balance, ich mache nebenher Triathlon, was sehr zeitintensiv ist. Das heißt, ich schaue in meiner Arbeitszeit so effizient und intensiv zu arbeiten, aber ich limitiere es schon sehr stark. Also ich bin jetzt nicht die Frau, die 60, 70, 80 Stunden arbeitet, aber dafür halt die 50, 55 Stunden intensiv und effizient und dann mache ich aber auch einen harten Cut und dann ist privat und dann ist bei mir eben der Sport oder Familie oder Hund. Und ich glaube, das braucht man auch. Ich bin auch jemand, der, also ich habe meinem Team gesagt, an den Wochenenden will ich keine E-Mails bekommen, weil ich schreibe euch auch keine. Also außer es ist wirklich Not am Mann, dann ruft es mich lieber an, was aber so nicht ist. Also ich finde, wenn man lange Stunden hat und man ist mit Leidenschaft dabei. Ich kenne das, das ist auch gut so und die wird es immer wieder mal geben. Aber man muss auch ab und zu mal sagen, jetzt ist einmal Zeit für mich. Und das habe ich so seit in den letzten Jahren für mich gefunden und das funktioniert wunderbar, weil all das, was mich so aufstaut über die Arbeitswoche, kann man danach so richtig schön loslassen. Und man braucht so eine Balance, die ist ganz, ganz wichtig. Und die versuche ich auch vorzuleben.
Es gibt noch einen Punkt, der mir bei dir, wie ich mit dir das letzte Mal gesprochen habe, so ganz bewusst irgendwie aufgefallen ist, dieses Selbstbewusst und resilient. Also du wirkst so ganz super entspannt, ganz locker. Ja, also so wie wird man das? Oder kriegt man das in die Wiege gelegt? Lernt man das oder kann man das lernen?
Puh, das ist eine schwere Frage. Ich glaube, diese Lockerheit, ich würde es zurückzuführen, wie gesagt, ich war ja für 2 Jahre in der Unternehmensberatung und wurde dort auch in ein sehr, sehr kaltes Wasser geworfen, wo du gerade frisch als Geschäftsführer von einem Bergbaukonzern kommst du dort hin und sollst dann auf einmal für andere Firmen Vertriebssteuerungsmodelle erarbeiten und ich weiß nicht was. Und du hast also auch null Ahnung, was du machst, aber du hast ein tolles Team, mit dem du das erarbeitest. Das heißt, du wirst so einer in so eine Situation geworfen, die komplett außerhalb deiner Komfortzone ist und musst performen, wirklich High Performance abliefern. Und das über Wochen und Monate und so weiter. Und irgendwann darfst du dir es nicht mehr ansehen lassen, dass du dich unwohl fühlst und du entwickelst so ein gewisses, ja, rutscht es mir den Buckel runter, wenn ich das einmal so sagen darf, und vertraut es mir. Und das hat wirklich funktioniert. Und ich habe das dort gelernt und auch so Consulting einmal, so 1,5 Jahre würde ich auch jedem mal empfehlen, um einfach sich einmal dem auszusetzen. Man lernt eine gewisse, ist mir wurscht, Plattitüde, aber auch ein, kein Problem ist zu groß, um es nicht anzupacken. Und selbst wenn sich der erste Tag schlecht anfühlt, wird es am zweiten Tag besser werden. Und am dritten kenne ich mich schon ein bisschen mehr aus und am vierten leite ich ein Meeting zu dem und dem Thema. Und ich glaube, man darf halt einfach keine Angst haben. So leicht hergesagt, das ist mir schon klar. Man muss es einfach einmal probieren. Und wenn es dann nicht klappt, wichtig ist, dass man Personen hat, zu denen man gehen kann, die einem dann helfen und einen unterstützen.
Sind wir gerade beim Thema, genau. Personen, zu denen man gehen kann, dass sie einem helfen. Wie ist die, sag ich mal, Mentoren oder Netzwerke, war das in deiner Zeit, in deinem Karrierepfad irgendwie ein wichtiges Thema? Du hast gesagt, du hast einen CIO gehabt, der dich sehr supportet hat und sehr unterstützt hat in einem Unternehmen. Mhm. Ist das immer noch so ein Thema, dass du Netzwerke oder Mentoren nützt?
Also am Anfang, wie gesagt, hatte ich einen Mentor, der hat mich fast 10 Jahre begleitet und eben so dieses Fördern durch Fordern. Das ist auch der, der mir diese Möglichkeit gegeben hat, nach Australien zu gehen und dann Geschäftsführer in Italien zu werden. Also wirklich, der mich in diese Richtung auch gefordert hat, das zu machen. Das hat dann aufgehört. Mittlerweile habe ich einen Coach, eine nette Dame, die mich begleitet in meinen beruflichen Lebenslagen, wo man sich gerne austauscht, wo man aber nicht mehr so nach Ratschlägen sucht, sondern eher nach einer Bestätigung, dass man am richtigen Weg ist. Und ich glaube, jeder hat da so sein eigenes Timing, aber in den letzten 4, 5 Jahren war es eher dann, ich brauche jemanden, mit dem ich das kurz mal erzählen kann und der sagt, naja, passt dir, bist schon am richtigen Weg. Und ja, ist aber schon meines Erachtens wichtig, aber man muss auch selber den Zeitpunkt wählen, wann man das braucht und wann man damit aufhören soll. Da darf man sich gar nicht von jemandem einreden lassen, du musst jetzt einen Mentor suchen oder du brauchst einen Coach, sondern wenn du das Bedürfnis nicht hast, dann brauchst du es auch nicht. Meine Meinung.
Michaela, wenn du jetzt 18 bist und du hörst den Podcast, was würde ich diesen jungen Menschen irgendwie als Tipp mitgeben?
Ich würde ihnen mitgeben, studiert das, was euch interessiert und nicht das, was gerade in ist, weil man kann immer überall unterkommen, wenn man selbstbewusst ist, wenn man mit Leuten respektvoll umgeht, wenn man sich was zutraut und wenn man hart arbeiten kann. Und von daher, wichtig ist, dass man sich selber keine Limits setzt.
Großdenken.
Großdenken, ja, absolut.
Liebe Michaela, es war mir eine große Freude, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke für das Gespräch und ich freue mich, wenn wir uns hoffentlich bald persönlich beim Mittagessen treffen oder so und uns wirklich von Angesicht zu Angesicht sehen.
Das wäre fein.
Dankeschön.
Vielen lieben Dank, Christiane.